Die Wolkenfischerin von Claudia Winter. Prolog. Frankreich im Juli 1998. Ihr erstes Leben hatte 15 Jahre und 28 Tage gedauert. Natürlich erinnerte sie sich nicht daran, wie und wo es begonnen hatte. Aber Maman erzählte den Leuten immer gern, wie froh die Schwester im Krankenhaus gewesen sei, sie endlich loszuwerden, weil sie so hässlich war und pausenlos geschrien hatte. Gestorben war sie wesentlich leiser, auch wenn sie nicht mehr genau sagen konnte, wie. Sie wusste nur, dass es an einem regnerischen Februarnachmittag passiert war, auf einem Felsen, der sich unter ihren Fingern anfühlte wie die bucklige Schale einer Auster. Quenael löste den Blick von den vorbeiziehenden Wolkenschäfchen und der Landschaft, die immer mehr Bäume und Häuser hatte, je näher sie Paris kam. Die Salzwiesen, das Heidekraut, der Ginster, alles, was sich wegducken konnte vor dem ewigen Wind, war dort geblieben, wo es hingehörte. Ans Ende der Welt, das die Bretonen Finisterre nennen. Eingeklemmt zwischen Koffern und nach Schweiß riechenden Körpern, musterte Quenael ihre Mitreisenden. Drei Frauen, ein Mann und ein Kind in einem viel zu engen Zugabteil. Auf eine seltsame Art waren ihr alle fremd, obwohl sie zwei von ihnen aus ihrem ersten Leben kannte, als sie noch nicht gewusst hatte, wie es war, wenn man von außen zornig und von innen leer war. Das Mädchen auf dem Sitz gegenüber war 7 Jahre alt, auch wenn es jünger aussah, mit seinem Mausgesicht, das sich neuerdings ständig hinter den drahtigen Locken versteckte. Die vernarbten Knie passten nicht recht zu den feinen Spitzensöckchen und den Lackschuhen, die einmal Quenael gehört hatten, bevor diese beschloss, dass ihr offene Schnürsenkel besser gefielen als Riemchen. Maëlys hingegen war schon immer unkompliziert gewesen, leichter zu handhaben, wie Maman gerne betonte. Ganz im Gegensatz zu Quenael, die sämtliche Protestwörter dazu bekommen hatte, die eigentlich Maëlys gehört hätten. Trotzig baumelte Quenael mit den Füßen. Die Schuhbänder peitschten den Boden des Abteils, aber ihre Mutter bemerkte es nicht einmal. Kerzengerade klebte sie an dem samtblauen Sitz, die Nägel in ihrer Handtasche gekrallt, die Augen geschlossen. Ein Muster aus Tageslicht und Tunnelschatten huschte über ihr Gesicht, das sogar müde aussah, wenn sie wach war. Quenael begann vor sich hinzusummen und fing sich vom Gangplatz den Blick einer alten Frau ein, die mit einer Leselupe ein Buch las. Sie sah nicht aus, als würde sie Kinder mögen, was sich bestätigte. Als Maëlys nieste und den Ärmel ihrer Schuluniformjacke für den Rotzfaden am Kinn herhalten musste. Die Leselupenfrau schnalzte missbilligend und Quenael wackelte pflichtbewusst mit dem erhobenen Zeigefinger, was ihre Schwester zum Lachen brachte. Ein helles, trillerndes Geräusch, das ein wenig wie der Lockruf eines Sandpfeifers klang. Maëlys war so leicht zum Lachen zu bringen. Eine Grimasse, eine herausgestreckte Zunge, ein alberner Smiley, mit dem Finger auf die schmutzige Scheibe eines Abteilfensters gemalt. Es war unmöglich, sich nicht von ihrem Gelächter anstecken zu lassen, das so arglos aus ihr herauskam wie das, was jetzt auf dem viel zu langen Uniformärmel trocknete. Quenael entschlüpfte ein Kichern und nun traf es sie doch. Der tadelnde Blick aus Mamans braunen Augen. Der Busen unter der schief geknöpften Bluse hob sich für die unvermeidliche Rüge, aber die Blechstimme aus dem Lautsprecher war schneller als der verkniffene Mund. »Madames et Messieurs, dans quelques minutes non arrivons à la gare Montparnasse, Paris.« Maman erhob sich und richtete ein »Merci« an den freundlichen Mann, der rasch die Zeitung beiseite gelegt hatte, um ihre Tasche von der Gepäckablage zu hieven. Mit einer Geste gab sie Maëlys zu verstehen, dass ihre Reise hier endete. Sie standen hintereinander im schmalen Gang, als der TGV aus Morlaix in den Bahnhof von Montparnasse einfuhr. Quenael sprang als Erste auf den Bahnsteig und zog ihren Rollkoffer hinter sich her wie eine bockige Ziege. Sie erstarrte, überwältigt von der Hitze und dem Lärm in der riesigen Bahnhofshalle, von den vielen Menschen, die hin und her liefen. Ein abenteuerliches Duftgemisch aus Abgasen und verbrannter Schokolade stieg ihr in die Nase, während die Tür in ihrem Rücken die anderen Passagiere ausspie. Wie selbstverständlich eilten sie in dieselbe Richtung, davon, als ob sie alle zur selben Party eingeladen waren. Bei einem Gastgeber, den man besser nicht warten ließ. Für einen kurzen Augenblick jedoch stockte der Strom auf dem Bahnsteig, als brächen Wellen an einem Riff. Es dauerte nicht länger als einen Wimpernschlag, dann teilte sich die Menschenmenge und umspülte den dunklen Fels in der Brandung. Quenelle kniff die Augen zusammen, das Riff entpuppte sich als schwarz gekleidete Frauengestalt, überraschend klein und zart für die Kraft, mit der sie sich nun einen Weg in ihre Richtung bahnte. Sie spürte, wie sich Maylies schwitzige Hand in ihre schob und erinnerte sich daran, dass sie atmen musste. »Yvonne«, rief der Fels und winkte, die laute, befehlsbetonte Stimme eines Kapitäns auf hoher See. Quenaels Herz klopfte schneller. »Valerie«, Mama hob verhalten die Hand, sie hatte es noch nie gemocht, wenn sie in der Öffentlichkeit auffiel. Die Frau blieb stehen, ihr bunt gemustertes Hemmschal flatterte im Wind. Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. Sie beugte sich nach vorne und breitete die Arme aus. Quenaelle spürte, wie Maylies Hand ihr entglitt und wollte nachfassen, griff jedoch ins Leere. Maylies rannte los, die Lackschüchen klapperten über den Bahnsteig und noch während ihre Schwester in die Arme der Tante flog und sie eigentlich nur aus Erzählungen kannte, traf er Quenaelle, der Blick aus mehr wasserblauen Augen, die sie von der ersten Sekunde an durchschauten, als wäre ihre Haut aus Glas. 1. Claire. Das Schönste am Sommer waren die Wolken, wenn sie aussahen wie Zuckerwatte von klebrigen Kinderfingern an den Himmel gepappt, kam außerdem ein milder Spätnachmittagswind hinzu, der nach Sonnencreme roch und Lounge-Musik von der Strandbar herübertrug, stand dem perfekten Einstieg ins Wochenende nichts, rein gar nichts im Weg. Claire lächelte und setzte ihre Sonnenbrille auf. Seufzend lehnte sich sie in der Klappliege zurück, nahm das Kunstmagazin aus der Tasche und vergrub die Zehen im Sand. Satte 34 Grad hatten sie vorhin im Radio gemeldet. Es war zweifellos eine brillante Idee gewesen, nach Redaktionsschluss zum Weißen See zu fahren, obwohl halb Berlin offensichtlich denselben Einfall hatte. Aber mit geschlossenen Augen ein bisschen Fantasie, und wenn sie das Gekläffe und Kindergeschrei ausblendete, konnte sie sich an diesem Ort problemlos in den Urlaub träumen. »Claire? Wo bleibst du denn? Komm ins Wasser, es ist herrlich!« Gut, sie brauchte mehr als nur ein bisschen Fantasie. Claire hielt die Zeitschrift ein wenig höher, auch wenn sie wusste, dass Sascha derartige Signale grundsätzlich ignorierte. »Du kannst dich nicht verstecken, Mademoiselle Durand. Ich sehe deinen käsigen Alabasterkörper noch immer.« Sie vermied einen allzu genauen Blick auf das schaukelnde Holzfloß und das viele Wasser drumherum und konzentrierte sich auf die Gestalt, die auf der Badeinsel auf- und abhüpfte, dünn und biegsam, wie Sascha war. La fille sans balcon et derrière, das Mädchen ohne Busen und Hintern, wie Claire sie insgeheim nannte, wirkte sie wie eine ausgelassene 16-Jährige. Claire schmunzelte und wedelte mit dem Magazin, als verscheuche sie ein hübsches, aber lästiges Insekt. Sie liebte diesen See mit der lilienförmigen Fontäne in der Mitte und den Booten, die träge darum herumdümpelten. Allerdings war es eine Liebe, wie sie ein Kunstkenner verspürt, wenn er ein Gemälde betrachtet aus respektvollem Abstand und ohne das Bedürfnis, es berühren zu müssen, um es zu verstehen. Davon abgesehen wurde ihr bereits beim Anblick des schwankenden Floßes übel. Sascha schien aufgegeben zu haben. Von ihr war mit einem Mal weit und breit nichts mehr zu entdecken. Und da Claire davon ausging, dass die kleine Wasserratte sich nicht ertrunken war, kehrte sie zu dem Artikel zurück, der bereits in der Redaktion ihre Aufmerksamkeit erregt hatte. Vom Dachbodenfund bis zur Semesterabschlussarbeit. Galeristen stellen neue Weichen in der Pariser Kunstszene und präsentieren die Werke unentdeckter Talente. Sie seufzte. Wenn Genusto doch nur ein wenig breiter aufgestellt wäre. Davon abgesehen, dass sie schon ewig nicht mehr in Paris war, wie gern würde sie sich diese Ausstellung ansehen und darüber berichten. In jüngster Vergangenheit gab es in London und in New York ähnliche Veranstaltungen, bei denen sich Künstler wie Jefferson, Newthorne oder Angela Winston einen Namen in der internationalen Kunstszene gemacht hatten. Wenn die Kunstmetropole Paris gleichzog, konnte dies der Beginn von etwas Großem sein, das über kurz oder lang auch Berlin erreichen würde.